Wir wollen wieder den Kolosserbrief aufschlagen, Kolosser Kapitel 3. Und auch hier machen wir einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir lesen jetzt in Kolosser Kapitel 3 die Verse 9 bis 17. Kolosser 3, die Verse 9 bis 17. Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir wollen noch einmal zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater, wir kommen zu dir, weil von dir alles kommen muss, was wir brauchen, um vor dir bestehen zu können. Wir haben nichts in uns, wir können auch bei uns nichts finden, aber du hast deinen Sohn gegeben und in ihm eine Quelle eröffnet gegen Sünde und gegen Ungerechtigkeit und eine Quelle des Heils. Und dafür danken wir dir und preisen den Reichtum deiner Güte in Christus Jesus. Und so wissen wir auch jetzt, dass wir nicht in der Lage sind, dein Wort zu verstehen, es sei denn, du belehrst uns. Aber wenn du uns belehrst, brauchen wir deine Hilfe, dass du uns Einsicht gibst, Verständnis gibst, sodass wir dein Wort als Gottes Wort aufnehmen und empfänglich sind, aber auch verstehen, was du sagen möchtest. Du musst unser Herz deinem Wort zuneigen, dass wir eine große Sehnsucht haben nach deinem Wort, ein Hunger, dass dieses Wort in uns Raum gewinnt. Und Herr, nur von dir kann die Kraft kommen, die Glaubenskraft, um zu tun, was dein Wort uns lehrt. Darum bitten wir dich, dass du nun in unserer Mitte wirkst und dass du jedem Einzelnen so das Licht deines Wortes schenkst, dass es hineinleuchtet in die persönliche Anwendung, dass jeder erkennt, wo du hier zu ihm redest. Herr, das kannst nur du, das kann nur dein Heiliger Geist. Und darum bitten wir dich um sein Wirken in unserer Mitte. Und wir finden nichts in uns, weswegen du das tun solltest. Aber dein Sohn sitzt zu deiner Rechten als Menschensohn, durchbohrt um unseretwillen. Herr, Wir preisen dich für diese Gabe. Und du hast verheißen, dass alles, was wir in seinem Namen bitten, wir von ihm, von dir empfangen. Darum bitten wir, aufgrund von seinen Verdiensten, seinem Werk, gib uns um seines Namens willen. Amen. Wir befinden uns sozusagen in der Kleiderkammer der Braut. Oder wir könnten sogar hier sagen, die Braut geht ins Brautgeschäft, um ihre Kleider auszusuchen, die sie für die Hochzeit braucht. Es geht um die Hochzeit des Lammes. Und sie muss also etwas auswählen. Sie muss also die Kleider auswählen, die passend sind für ihren Bräutigam. Nun, wenn man hier die praktische Situation kennt, dann, oder wer schon mal kennt, dann weiß man, dass es hier auch sehr viel um das Niveau geht. Es geht um das Geld, das man hat, um sich die Brautkleider zu kaufen. Aber es geht, und dann geht es darum, in welchem Stand man heiratet. Also was ist angemessen für den Mann, den man heiratet? Was ist seiner würdig, könnten wir sagen. Und in gewisser Weise sind wir hier genau bei der Vorbereitung für die Hochzeit. Und die Braut soll sich also kleiden, für die Hochzeit kleiden. Wir haben gesehen, was absolut gar nicht zu dieser Hochzeit passt, nämlich wenn sie keine hochzeitlichen Kleider hat. Um auch hier nochmal einfach einzusteigen, dachte ich, wir lesen einfach mal Matthäus 22, weil der Herr Jesus hat hier ein wunderbares Beispiel von der wahren Hochzeit und von den Eingeladenen. Matthäus Kapitel 22. Und damit sind wir sehr tief schon in das Thema eingestiegen, worum es hier bei den Kleidern der Braut des Lammes geht. Matthäus 22. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere auf seinem Gewerbe, die übrigen aber griffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Man kann ein Gleichnis einseitig ausschlachten. Wir müssen ein Gleichnis aber immer im Kontext sehen und im Kontext der ganzen Bibel. Wir wollen hier nicht das Ganze anschauen, sondern genau auf den einen Mann schauen, der hier hereinkommt, ohne hochzeitliche Kleider. Es ist schon erstaunlich, Jesus sagt hier eindeutig, dass sie Böse und Gute an die Hecken einladen sollen. Sie sollen an die Hecken und Zäune gehen. Überall sollen sie alle einladen. Jeder ist herzlich eingeladen, zu der Hochzeit des Lammes zu kommen. Und wir stellen uns die Frage, wie kann es sein, dass sie alle ein hochzeitliches Kleid anhatten, nur dieser eine hatte keines an. Die Frage von dem Hochzeitsherrn, dem Einladenden, ist hier hilfreich, weil er sagt: Freund, wie bist du hereingekommen? Also die Bösen und Guten von allen Straßenecken hatten das hochzeitliche Kleid nicht mitgebracht, sondern offensichtlich gab ihnen der König dieses hochzeitliche Kleid direkt an der Pforte. Jeder durfte sich dort umziehen. Und hier ist einer, der hat sich geweigert, es anzunehmen. Er wollte es nicht. Oder es hat versucht, auf einen anderen Weg hereinzukommen. Wie gesagt, hier sind wir bei einem Gleichnis, das uns das Wesentliche zeigen soll. Aber am Ende ist er auf der Hochzeit und hat nicht die Kleider, die angemessen sind für diese Hochzeit des Lammes. Und hier kommt der Herr und findet ihn. Und die Antwort des Herrn ist sehr klar. Er sagt: Wie bist du hereingekommen? Und er verstummte. Und jeder wird vor diesem Herrn verstummen, was immer du von dir denkst. Hier wirst du kein Wort mehr hervorbringen, was immer du an Argumente gesammelt hast, mit denen du meinst, vor Gott bestehen zu können. Bevor ich auf die Antwort gehe, will ich uns allen helfen, wirklich es praktisch zu sehen von der Bedeutung her. In den Himmel kommt nur der, der das Kleid von Gott selbst hat, der die Gerechtigkeit Gottes selbst hat. Die Gerechtigkeit des Gottes, der alles kennt und alles sieht. Hier hilft kein Kleid, das besser ist wie das des Nachbarn. Hier hilft keine eigene Fertigung. Und das Beste, was der Mensch hervorbringen kann, ist unrein. Das sagt die Bibel. Warum? Weil unser Herz unrein ist. Auf dieser Hochzeit besteht nur das, was Gott selbst gegeben hat. Das ist die ganz einfache Anwendung dieses Textes. Und was immer dieser Mensch vorzubringen hatte, er dachte vielleicht, er hat das Beste von allen, deswegen braucht er keins. Aber genau das taugte nichts für diese Hochzeit. Und so wurde er hinausgeworfen, und die Bibel sagt deutlich, in die äußerste Finsternis. Und die Frage, die sich hier stellt, ist: Hast du die Gerechtigkeit Jesu Christi? Hast du die Gerechtigkeit Gottes selbst? Weil wenn das nicht deine Gerechtigkeit ist und du findest es, in deinen Gedanken, in den Antworten deiner Gedanken. Warum sollte Gott dich annehmen? Warum sollte er dich in seinen Himmel einlassen? Warum solltest du teilhaben an seinem Hochzeitsfest? Was ist deine Antwort? Der wahre Gläubige sagt, es ist der Herr Jesus Christus alleine. Seine Gerechtigkeit, sein Leben und sein Tod. Das ist der einzige Grund, auf den ich hoffe vor Gott. Hoffe ist hier nicht ungewiss, sondern festgelegt, auf den ich erwarte in Zuversicht, dass Gott dieses anerkennen wird. Und genau das ist es, das Lamm und seine Gerechtigkeit. Wenn Gott mir seine Gerechtigkeit zurechnet, dann habe ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber diese Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit aller wahren Gläubigen. Viele nennen sich gläubig, aber sie sind nicht im biblischen Sinne, in Gottes Sinne gläubig, denn nur der an Christus Jesus glaubt, hat die Gerechtigkeit Gottes. Durch den Glauben kommt die Gerechtigkeit zu allen und auf alle. Aber nur durch den Glauben, die Christus Jesus durch seinen Tod erwirkt hat. Aber wenn ich diese Gerechtigkeit habe, dann bin ich schon hier bei dem, was Paulus im Kolosserbrief anspricht. Er ist nämlich bei den Gläubigen und er spricht von denen, die diese Gerechtigkeit Christi haben. Sie sind in Christus gerechtfertigte Kinder Gottes. Wir werden nachher sehen. Deswegen nennt er sie Heilige und Geliebte. Er wusste schon von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Das heißt, Gott hat offenbar gemacht, dass er sie für sich abgesondert hat, dass sie sein Eigentum sind. Und Gott hat seine Liebe an ihnen so offenbar gemacht, dass sie nun Kinder des Allerhöchsten sind. Daher hat er auch immer wieder, um deutlich zu machen, dass er nur von diesen spricht und nicht von allen Menschen, die Bedingungen oder die Voraussetzungen immer wieder angesprochen. Schaut Vers 1, er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Habt ihr neues Leben von Jesus Christus empfangen? Gehört ihr zu diesen? So sucht, was droben ist, wo der Christus ist. So bereitet euch für die Hochzeit des Lammes. Er will sagen, darum geht ihm entgegen. Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und wiederum, warum sollen sie das tun? Hier sind die Voraussetzungen, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid mit Christus eins geworden. Ihr gehört nun zu Christus und Christus gehört euch. Kapitel 1 hat gesagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das sind also die Leute, die gemeint sind. Die spricht er hier an. Und er spricht hier ganz offen von etwas, was geschehen ist, Vergangenheit. Dann etwas, was geschehen soll in der Gegenwart. Aber nur das, was nur bei denen es in der Vergangenheit geschehen ist, nämlich dass sie mit Christus gestorben, auferweckt und mit ihm in den Himmel gefahren sind und zu seiner Rechten nun sitzen und mit Christus zu seiner Rechten sitzen, nur sie können das tun, was er hier sagt, nämlich zu töten, das heißt ihre Kleider auszuziehen und neue Kleider anzuziehen. Das letzte Mal haben wir dann gesehen, welche Kleider diese Leute ausziehen sollen. Welche Kleider passen nicht zur Hochzeit des Lammes? Oder wir können es einfach sagen, gehörst du zur Braut des Lammes, dann passen diese Kleider absolut nicht zu dir, wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Warum? Gott hasst diese Kleider. Gott hasst diese Kleider. Deswegen steht hier über diese Dinge, wegen diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die ganze Erde. Er geht dann weiter und sagt, jetzt legt auch dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Die entsprechen nicht dem Wesen und dem Charakter Gottes. Wegen diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Er sagt, das war euer altes Leben. Warum wollt ihr zurückgehen zu dem alten Leben oder die Dinge des alten Lebens wieder etablieren, aufnehmen? Hier sind wir mitten in dem, was in vielen Briefen, was alle Briefe durchzieht. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen wiederhole ich das auch für die, für die es vielleicht wirklich eine Wiederholung ist. Im Galaterbrief sagt Paulus es sehr, sehr deutlich. Ich möchte euch da die paar Verse einfach vorlesen. In Galater Kapitel 5, er sagt, wandelt im Geist, Vers 16, ab Vers 16, wer mitlesen will, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Schaut, er zeigt hier, dass selbst wenn du schon lange als Gotteskind lebst, und auch Fortschritte im Glauben gemacht haben kannst, du immer in der Gefahr stehst, durch den Betrug Satans, durch die Verleumdungen Satans zurückzufallen, sodass deine alte Natur mehr bestimmend ist für dein Alltagsverhalten als das, was Gott dir in Christus Jesus gegeben hat. Dass du nicht von den Segnungen lebst und empfängst, die Christus für dich am Kreuz erworben hat und auf die er wartet, sie dir zu geben, wenn du nur zu ihm kommst, sondern stattdessen von dem wieder lebst, was normal ist in dieser Welt, was normal ist in deinem alten Leben und davon bestimmt wirst. Und genau hier geht er weiter. Und hatte diese Liste beendet mit einer letzten Aufforderung, wo er sagt, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Wenn jemand allein durch die Bibel geht und schaut, wie Gott die Lüge betrachtet, welchen Stellenwert er der Lüge gibt, dann wird es so deutlich, die Lüge ist das Wesen des Königreichs Satans. Dort herrscht Lüge. Und deswegen werden die Lügner nicht in das Himmelreich eingehen, Offenbarung 22. Zur Wahrheit kommen beginnt da, dass ich aufhöre, mich selbst zu belügen und wahr werde vor Gott. Das ist der Beginn eines jeden Menschen, wenn er errettet wird. Er fragt nicht mehr, was ist Sünde bei den Menschen, sondern er kommt vor Gott, vor dem Gott, der alles kennt, alles sieht, vor dem sein Herz und seine Motive offenbar sind, und er fängt an, vor diesem Gott ehrlich zu sein, wahr zu werden. Und wo er sich vorher gerechtfertigt hat, wegen dem, was in seinem Leben ist, so kommt er jetzt zu Gott und sagt: Herr, ich habe nichts zu rechtfertigen, sondern im Gegenteil, ich muss mich anklagen vor dir. Und genau dieser Wandel in der Bekehrung ist, das Alte ausgezogen zu haben, nämlich zu sagen, das, was mich vorher bestimmte, war, dass ich mich selbst betrogen habe durch Schönredereien meines eigenen Lebens, weswegen Gott mich annehmen muss. Und nun komme ich zu Gott und werde wahr mit all meinen Sünden und setze meine ganze Hoffnung auf Jesus Christus. Das bedeutet, der Mensch wird eins mit Christus. Wahr. Er kommt zur Wahrheit, er kommt zum Licht. Und hier sehen wir aber eine Betonung, die Paulus möchte, dass wir sie mit hineinnehmen in unsere Sichtweise. Und er sagt, vieles von dem, was ich jetzt geschrieben habe, bezieht sich nicht nur auf dich persönlich. Das heißt, du sollst diese Dinge nicht einfach nur lesen, als würde es um dich alleine gehen, als würdest du vor dem Spiegel stehen und dich sehen, sondern im Kontext aller Gläubigen. Lügt einander nicht an. Er sagt, das sind die Dinge, die euer Miteinander bestimmen müssen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, wenn diese Eigenschaften nur Eigenschaften sind, die wir uns zuschreiben, wenn wir auf unserem Sessel sitzen, dann taugen sie nichts. Sondern es sind die Eigenschaften, die sich bewähren müssen im Umgang miteinander, da, wo wir herausgefordert werden. In harten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Aber gehen wir nun zu den guten Kleidern, zu den Kleidern, die wir anziehen sollen, die Paulus hier in besonderer Weise erwähnt. Aber bevor wir dahin gehen, bevor Paulus zu dieser Liste der guten Kleider kommt, der Kleider, die passend sind für den Himmel, gibt er ihnen wieder eine gute Grundlage, diese Kleider anzuziehen. Hier merken wir, die Bibel ist nicht einfach nur dafür, dass wir eine Moral erfüllen und dann ist alles mit uns in Ordnung, sondern die Bibel zeigt uns, auf welchem Boden wir stehen müssen, um zu wissen, was wir auszuwählen haben, um zu wissen, welche Kleider vor Gott wohlgefällig sind. Mit anderen Worten, wenn wir das mit den Kleidern einfach anwenden, dann bedeutet das, du fragst nicht einfach nur nach dem, was äußerlich stimmt. Du sagst nicht, okay, was ist Demut? Ich finde ein bisschen Demut bei mir. Nein, du gehst und sagst, du stellst die Frage anders. Du lässt dich ausrichten vor Gott, was es für ihn bedeutet, was er ist. Das heißt, die Braut sagt nicht, ich will ein Kleid aussuchen, das mir gefällt, sodass alle Leute von mir sagen, was für eine tolle Braut ich bin. Sondern es geht hier darum, dass die Braut, die Braut, die den Mann liebt, das Kleid aussucht, von dem sie überzeugt ist, dass der Bräutigam es schön findet. Dass der Bräutigam es schön findet. Wir haben ein schönes Beispiel bei Esther. Esther ließ sich beraten, im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die dort am Palast des Königs waren, von dem, der den König sehr gut kannte. Und der König erwählte sie. Jetzt schauen wir auf die einleitenden Verse zu diesem Kleidern der Herrlichkeit, den Hochzeitskleidern, Ich lese ab Vers 10. Also wir sollen uns nicht gegenseitig anlügen. Ich unterbreche noch mal kurz, um einen Schritt zurückzugehen. Schaut, wie wichtig dabei der ehrliche Umgang miteinander ist. Gottes Rettung kam zu uns, als wir wahr wurden vor ihm. Die Rettung wendet sich dadurch an, dass wir wahr werden vor den Mitmenschen. Ausreden, angeben, viele Dinge haben was mit Lügen zu tun. Diese falschen Entschuldigungen, all diese Dinge berauben uns der Hilfe, die Gott uns geben möchte. Aber gehen wir jetzt auf die Verse 10 ein. Er sagt, also den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Man muss den Vers schon ein paar Mal lesen, um zu merken, was Paulus hier sagen möchte. Er sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Der erneuert wird, und er spricht hier von der Vergangenheit, er sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen und der wird erneuert. Also, ihr habt den neuen angezogen, aber der wird erneuert. Das heißt, wenn ihr den angezogen habt, passiert etwas an dem. Nämlich, er wird erneuert. Der bleibt nicht, wie er ist. Und er will damit sagen, wer Christi Gesinnung angenommen hat, der wird erfahren, dass die Gesinnung Christi immer mehr und mehr in seinem Leben hineinkommt und anfängt und immer mehr alle Bereiche unseres Denkens bestimmt. Paulus sagt es so im Korintherbrief. Er sagt, wenn der alte Mensch zugrunde gerichtet wird, und er spricht dann von den Schwierigkeiten des Alltags und des Lebens, den Verfolgungen, dem Leid, dem Unrecht, das erfahren wird. Und er sagt, in all diesen Schwierigkeiten, wo unser Körper leiden muss, wo er ständig dem Tod übergeben wird, sagt er, passiert etwas Entscheidendes, nämlich der innere Mensch, der wird Tag für Tag erneuert. Also es ist ein Erneuerungsprozess, in dem Menschen, in dem neuen Menschen, der stattfindet. Und dieser Erneuerungsprozess ist ein fortwährender Prozess, bis der Herr kommt. Und er fordert uns auf und sagt, dies ist das Wesen des Lebens mit Gott, nämlich, dass wir erneuert werden. Und jetzt sagt er, zur Erkenntnis. Und dann sagt er, zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und hier sind wir bei dem ganzen Verständnis der Bibel, was es bedeutet, dass Gott dich zu einem Gotteskind gemacht hat. Als Adam gesündigt hat, und Adam und Eva wurden geschaffen nach dem Bild Gottes, nach dem Ebenbild Gottes. Am Anfang unseres Christenlebens denken wir, oder wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, mich so sagen, dann denken wir vielleicht, okay, wie sah Gott wohl aus, dass er uns so gemacht hat, ne? Wir haben ja alle keine Ahnung mehr davon, weil wir leben jetzt nach tausenden von Jahren der zerstörten Ebenbildlichkeit auf einer Erde, wo dieses Ebenbild ruiniert wurde von der Sünde. Aber die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Was bedeutet es nun? Der Mensch hat also diese Ebenbildlichkeit Gottes verloren. Und jede Generation zerstört in ihrem Leben diese Ebenbildlichkeit weiter durch die Sünde. Und gibt das Zerstörte weiter an seine Kinder, die Kinder zerstören es weiter, geben es noch zerstörter an ihre Kinder und so geht es fortwährend von Generation zu Generation. Das ist der Grund, warum diese ganze Liste, die wir vorher gelesen haben, so normal geworden ist. Wir sagen, wenn jemand zornig wird, das ist doch normal, man darf auch mal zornig werden. Nein, es ist, was die Sünde gemacht hat. Und dass du denkst, es ist normal, zeigt nur, wie sehr Sünde schon in deinem Kopf drin ist. Wie die Entschuldigungen der Sünde und die Rechtfertigung der Sünde schon dein Leben bestimmen. Du denkst, es ist normal, nur weil alle das machen. Nein, es ist nicht normal. Du bist geschaffen nach Gottes Ebenbild. Und jetzt kommt der Herr Jesus und er kommt mit seiner Erlösung. Und er bringt uns ein neues Leben. Er kauft es vom Vater. Und hier kommt das Leben zurück. Das Leben, was Adam verloren hat. Der Mensch wird wiederhergestellt. Wodurch wird der Mensch wiederhergestellt? Indem er Christus sieht. Die Herrlichkeit Gottes in Christus und die Erlösung in ihm. Und was passiert nun? Er sagt, nun passiert Folgendes. Der Mensch, der nun mit Christus vereinigt wird, soll nun durch sein ganzes Leben wiederhergestellt werden, sodass alles, was Adam verloren hat, wiedergewonnen wird. Das heißt, alles, was da ruiniert wurde, wird nun wieder restauriert, erneuert. Beim Kölner Dom waren wir vor kurzem. Da ist es ja so, dass eine Gesellschaft vollständig dafür angestellt ist, ganz um den Dom herumzugehen und alles zu erneuern. Wenn sie am Ende sind, fangen sie wieder neu an. Ein dauerhafter Prozess. Und er sagt, dieser dauerhafte Prozess ist das, was nun stattfinden muss im Leben des Gläubigen. Er wird erneuert. Wie wird er erneuert? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. Und warum steht hier zur Erkenntnis? Aus dem einfachen Grund. Der Christus erkannt hat, ist der, an dem dieser Prozess stattfindet. Und dieser Prozess findet nicht statt, indem du sagst, okay, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Sanftmut, ein bisschen mehr. Nein, dieser Prozess findet statt, indem du mehr und mehr Jesus erkennst, wer er ist. Und in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus wirst du verwandelt. Paulus zeigt, dass hier der Unterschied ist zwischen den Bibelstudenten, den Bibelstudenten ohne Christus und den Bibelstudenten, die Christus sehen. Er sagt, die Bibelstudenten ohne Christus, die haben viel Informationen, sie wissen eine ganze Menge, aber sie sehen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er, wir aber, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er sagt, Gott führt ein Gotteskind in die Gemeinschaft mit Christus. Er sieht Christus und wer Christus erkennt, wird verändert, wird erneuert. Das ist so wichtig, dass wir das erfassen von der Bibel her, denn wir leben in einer Welt, wo die Information alles ist. Und dieses Denken hat unser Christentum bestimmt. Wir glauben, wenn ich viel über Gott weiß, über die Bibel weiß, wenn ich über jeden Bereich der Bibel etwas sagen kann, dann bin ich geistlich. Nein, bist du nicht. Deine Geistlichkeit zeigt sich in dem Widerschein der Herrlichkeit Christi, der Charakterzüge Christi. Dort sieht man, wie weit du Christus erkannt hast und gewachsen bist. Petrus macht es gleich. Er sagt, da wir nun, und das ist so schön, sich dessen bewusst zu machen, bevor wir auf die Liste eingehen. Petrus sagt, da wir alles empfangen haben, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, durch die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Wisst ihr, was er damit meint? Er meint, dadurch, dass du Christus erkannt hast, weil Gott dich zu Christus geführt hat, sodass du dein Glauben, dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast, hat Gott dir alles gegeben für alle Herausforderungen deines Lebens. Für alle Schwierigkeiten deines Lebens, für alle Nöte deines Lebens. Damit nicht die Nöte und die Schwierigkeiten dich treiben und bestimmen, sondern dass du vom Himmel aus, von Gottes Kraft her, verändert wirst durch die Nöte in sein Ebenbild. Unrecht, erfahrenes Unrecht, kann die alte Natur in dir so provozieren, dass du zurückgehst zum alten Zorn, zum alten Hass, zur alten Bitterkeit, zur alten Unversöhnlichkeit. Aber Nöte können genauso durch Gottes Gnade dich zu Christus bringen, sodass du nun seine Charakterzüge lernst, darin wächst und zunimmst. Und nur wenn wir in dieser Schule bleiben, in diesem Umziehen bleiben, führt es uns wieder zur tieferen Erkenntnis Gottes. Deswegen geht Petrus weiter und macht eine Liste. So reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Gottes und so weiter, die Gottesfurcht. Und dann sagt er, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht unfruchtbar sein in der Erkenntnis Gottes. Merkt ihr, was er sagt? Durch die Erkenntnis Gottes empfängst du alles, jetzt wächst du in diesen Dingen und im Wachsen dieser Dinge wirst du nicht unfruchtbar in der Erkenntnis Gottes. Es führt dich zur tieferen Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi. Und Paulus hier im Kolosserbrief sagt uns, du bist ein Gotteskind geworden, um Christus zu erkennen. Das ist dir deine Bestimmung, um ihn zu erkennen. Liebes Gotteskind, ist das deine Bestimmung? Ja, es ist deine Bestimmung. Hast du dich dieser Bestimmung hingegeben für dein Leben? Dass du sagst, ja, das ist wirklich das Allerhöchste, das Wichtigste, das Wertvollste, dass ich Christus erkenne? Und was hat die oberste Priorität in meinem Leben, dass ich Christus erkenne? So beginnt er dann seine Liste. Also das ist die Voraussetzung. Und deswegen sagt er, und dort, wo das geschieht, da ist nicht Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Er zeigt damit, dass dies aber die Einheit all derer bildet, die errettet sind. Die trennenden Dinge, die vorher da waren, bestimmen nicht mehr. Jude und Heide. Er sagt, Paulus sagt durch den Heiligen Geist, diese Feindschaft ist aufgehoben. Aufgehoben wodurch? Durch den Glauben an Christus. Reich, arm. Du verachtest nicht mehr den Armen, weil er arm ist. Jakobus spricht das an. Er sagt, wenn ihr den Armen verachtet, den Reichen bevorzugt, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt das Gesetz übertreten. Ihr habt die weltlichen Maßstäbe bei euch angewandt. Dann nimmt er Bilder und sagt, von den Heiden, den Barbaren, der Römer hielt sich für zivilisiert und dann kam er in diese Gegenden, wo die Leute im Busch lebten und eben nicht die Zivilisation hatten, die sie hatten und verachteten sie deswegen. Und Paulus sagt, nee, auch das gilt nicht mehr. Wenn ihr in Christus eins geworden seid, wenn Christus euer Ruhm ist, dann reißt dies alle diese Unterschiede runter. Warum? Weil ihr denselben Herrn habt. Ihr seid verbunden mit dem, der für euch gestorben und sein Leben gegeben hat. Das ändert nun alles. Und das wird jetzt die bestimmende Beziehung, also, oder das ist das, was dann alle Beziehungen in der Gemeinde bestimmt. Hier tritt etwas in den Vordergrund, was absolut neu ist zum alten Leben. Die alten Maßstäbe gelten nicht in der Gemeinde. Merken wir, wie weit wir als Gemeinden abgekommen sind von diesen Prinzipien? Es spricht so eine klare Sprache. Es zeigt, wie wenig Erkenntnis des Herrn wir haben. Sonst würden wir diese Maßstäbe nicht mehr anwenden. Und deswegen geht es jetzt ganz praktisch zu der Liste. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Nicht wenn du sie angezogen hast, bist du Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, sondern umgekehrt. Weil Gott dir deine Schuld vergeben hat und dich mit in die Gemeinschaft mit Christus geführt hat, gehörst du zu Gottes Auserwähltem, zu Gottes Auserwählte, zu seinen Heiligen. Heilig bedeutet, du bist herausgeholt worden und der Herr selbst sagt von dir, du gehörst mir. geliebt. Warum? Er hat dich so geliebt, dass er dich zu sich gezogen hat, aus lauter Liebe. Als du noch Sünder warst, da sah er auf dich und holte dich heraus und machte dich zu seinem Kind. Aber all sein Handeln war Liebe. Paulus sagt es im Römerbrief so, er sagt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und er sagt uns hier etwas so Entscheidendes, nämlich, dass wir jetzt nicht auf diese Dinge schauen sollen, die wir anziehen sollen, als solche, die dann, wenn sie das Richtige angezogen haben, Heilige und Geliebte werden, so wie es bei Esther war, weil sie dem König gefiel, nahm er sie, sondern hier ist es umgekehrt. Weil du weißt, dass du heilig und geliebt bist, dass du dem gehörst, der sein Leben für dich gab, weil er dich erkauft hat. Darum, sagt er, zieh diese Dinge an. Ändert das nicht alles? Ja, es ändert alles, weil warum soll ich nun nach diesen Charakterzügen streben, die hier aufgelistet werden? Aus dem einfachen Grund, weil diese Charakterzüge die Charakterzüge meines Bräutigams sind. Meines Erlösers. Weil dies dem entspricht, worin er die absolute Perfektion ist. Willst du wissen, wie Adam aussah? Oder welche Charakterzüge Adam hatte? Schau auf Christus. Selbst wenn du Adam gesehen hättest, könntest du die Herrlichkeit dieser Charakterzüge nicht sehen, denn Adam war im Paradies. Da war es ein perfektes Umfeld, ohne Sünde, ohne von der Sünde zerstört zu sein. Aber in Christus siehst du, wie diese Charakterzüge sich zeigen in einer sündigen Welt, in einer Welt voll Hass, in einer Welt der Lüge, siehst du die vollkommenen Charakterzüge eines Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Und jetzt nimmt Paulus einfach nur eine Liste raus und sagt, herzliches Erbarmen. Das Wort für herzlich ist das Wort für die Eingeweide. Wir kennen das oft, wenn, bei den negativen Emotionen, ja, wir kennen es auch beim Verliebtsein. Wir sagen Schmetterling im Bauch. Ne? Wir merken, dass in den Eingeweiden etwas stattfindet. Und er sagt, was soll ein Gotteskind prägen? Ein Mitgefühl, das aus dem tiefsten Inneren herauskommt. Herzliches Erbarmen. Warum? Weil alles Handeln Gottes bestimmt ist vom Erbarmen Gottes über uns. Lest mal Hesekiel 16. Da wird der Mensch, da wird Israel beschrieben, ruiniert von der Sünde. Und als der Herr vorbeikam, sagte er, erbarmte sich über sie. Denkt an den barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter ist ein Bild für Jesus. Er hatte keine Verpflichtung, aber er erbarmte sich über den, der von der Sünde ruiniert wurde. Freundlichkeit. Diese Freundlichkeit ist eine innere Güte, die auch dann mit Freundlichkeit antwortet, wenn der andere es nicht zeigt. Also wenn ich keinen Nutzen davon habe. Diese Freundlichkeit ist nicht abhängig von dem, was andere tun, sondern abhängig von einer inneren Gesinnung, die man hat. Also einem inneren Wohlwollen, einer Güte. Und Güte ist gemeint, ich habe eine großzügige Haltung, nicht nur in den Gütern dieser Welt, sondern auch eine großzügige Haltung in der Art und Weise, wie ich Dinge bewerte. Wohlwollend. Wohlwollend. Demut. Warum ist Demut so wichtig? Nun, weil Demut den Herrn Jesus sehr geprägt hat, in all seinem Tun eine niedrige Gesinnung von sich selbst zu haben, sich selbst nicht für etwas Wichtiges zu halten. Und schaut, wie angemessen ist diese Haltung angesichts dessen, dass wir alle Gott nichts zu bringen haben. Hier hat keiner Verdienste. Im Gegenteil, jeder muss sich schuldig sprechen und jeder muss sagen, ich bin der größte aller Sünder. Darum ist es angemessen, dass ich auch den niedrigsten Platz einnehme. Das ist Demut. Sanftmut ist das, was Demut in der Aktion ist. Das heißt, wie zeigt sich die Demut im Umgang mit anderen Menschen, dann, wenn mir Unrecht geschieht, in Freundlichkeit und in Güte zu antworten? Das ist Sanftmut. Sanftmut bedeutet, dass wir Unrecht ertragen können, ohne böse zu werden. Als Mose von seinem Bruder und seiner Schwester angegriffen wurden, da antwortete er gar nicht. Er verteidigte sich nicht selbst, sondern er wartete, bis der Herr ihn verteidigt. Und der Herr hat ihn verteidigt. Aber deswegen heißt es da, dass Mose der sanftmütigste Mann auf der Erde war. Er hatte einen Riesenauftrag. Er war der Führer von 6 Millionen oder mehr Leuten und musste ständig Befehle und Urteile geben. Aber da, wo er angegriffen wurde, meinte er nicht, seine Stellung, seine Position, seine Ehre verteidigen zu müssen. Er sagt nicht, schaut mal, was ihr mit mir macht und wie ihr mich bewertet. Nein. Er konnte all das annehmen und selbst hier wurde er existenziell hinterfragt, nämlich soll Gott nur durch dich führen? Sollst nur du ein Knecht Gottes sein und nicht wir alle von Gott reden? Das heißt, Gottes Werk wurde in ihm in Frage gestellt und er antwortet so in Freundlichkeit. Seine Sanftmut zeigte sich darin, dass er für Miriam auf die Knie fällt und sagt, Herr, bestrafe sie doch nicht. Obwohl die Strafe gerecht war, bestrafe sie doch nicht, sondern heile sie, mach sie wieder gesund. Langmut. Langmut bedeutet, dass wir nicht aufgeben, andere nicht aufgeben. Ich habe gerade gezeigt, dass er hier davon spricht, dass sie einander nicht belügen sollen. Und er zeigt hier, wie entscheidend diese Dinge sind im Miteinander in der Gemeinde. Und schaut, die zwei Dinge werden jetzt auch gerade noch in den nächsten Eigenschaften so deutlich. Ertragt einander. Das ist, was Langmut ist. Nicht nur kurz ertragen. Nicht nur, dass du sagst, jetzt reicht's. Sondern nach 1. Korinther 13, Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Wie lange sollst du es ertragen? Solange der Herr ihm erlaubt, dich zu provozieren. So lange. Das heißt, du bestimmst gar nicht, wann es reicht. Du bestimmst auch nicht, wann das Maß voll ist. Sondern der Herr entscheidet es. Nicht du sagst, jetzt habe ich genug, sondern du sagst, wenn ich meine Lektion gelernt habe, wird der Herr sagen, es ist genug. Und solange der Herr nicht sagt, es ist genug, hat er genug Kraft, um dich zu stärken, zu seiner Ehre damit umzugehen. Auch auf mich bezogen, solange der Herr nicht sagt, es ist genug, hat er entschieden, dass ich es noch brauche, um mehr in Langmut zu wachsen, um mehr die Gesinnung meines Meisters zu haben. Und deswegen sagt er, ertragt einander und vergebt einander. Wie viel soll ich vergeben? So wie Christus mir vergeben hat. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich muss immer an die Geschichte denken von Petrus, als er im Sturm war. Er sagt, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Das ist ein sehr schönes Bild. Was es bedeutet, durch die Umstände und Herausforderungen des Lebens im Sturm auf dem Meer zu gehen, Jesus entgegenzugehen. Wenn Jesus es ist, der dich angenommen hat und der seine Verheißung gegeben hat, dann müssen diese Dinge alle zu deinem Besten mitwirken. Er hat sein Wort dazu gegeben. Wie willst du also dem anderen vergeben? Wann, wie lange sollst du vergeben? Wie weit sollst du vergeben? Schaust du auf die Wellen? Hörst du auf den Rat deines Fleisches? dann weißt du, was du antworten wirst. Du wirst das beantworten, was du ausziehen sollst. Schaust du aber auf Jesus, kannst du auf dem Wasser gehen. Es ist er, der es macht. Und deswegen sagt er, schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, wie du vergeben sollst, er sagt, dann schau auf die Vergebung deines Meisters. Schau, wie er, was er dir vergeben hat. Wir hatten mal einmal jemand hier, der war zu Besuch und der sprach über das ganze Unrecht, das er erfahren hat. Und Lena erzählte ihm von dem Unrecht, das Jesus erfahren musste. Und er sagte, das lasse ich mir nicht sagen und ging raus. Aber sind wir in der Praxis nicht oft genauso? Wir wollen nicht, dass unser Unrecht klein ist. Darum wollen wir nicht auf das Unrecht schauen, das wir Christus angetan haben durch unsere Sünden. Wenn du deine Schuld vor dem Herrn anerkennst und siehst, wahr geworden bist, dann weißt du eins, kein Mensch kann dieses Unrecht dir antun, das du Christus angetan hast. Hat er dir vergeben? Er sagt, vergebt, wie Christus euch vergeben hat. Und dann, über das alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Hier steht, die Agape sollen wir anziehen. Auch hier wiederum geht es um die Liebe und ich kann euch nur empfehlen, hier der Zeit halber einfach zu Hause 1. Korinther 13 aufzuschlagen und zu schauen, wie das dort von der Liebe gesagt wird. Da werden wir merken, dass viele der Dinge, die vorher erwähnt wurden, genau dem entsprechen. Es ist also eine allgemeine Zusammenfassung. Paulus wusste, dass seine Liste nicht vollständig ist. Und er wollte auch nicht, dass wir einfach nur eine Liste abarbeiten, sondern er zeigt uns nur, was es praktisch bedeutet, die Gesinnung unseres Meisters anzunehmen, was es bedeutet, verändert zu werden in sein Ebenbild. Und schaut, deswegen beendet er die Liste in dem Sinn, oder deswegen enden wir mit der, weil eigentlich geht es ja weiter, deswegen enden wir mit Vers 15, indem er sagt, und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wie ist es mit dem Frieden Gottes, wenn jemand dich anschnauzt? Wenn deine Pläne durchkreuzt werden? Wenn jemand etwas Gemeines sagt? Wenn die Arbeit dich hetzt. Wie ist es mit dem Frieden Gottes, wenn da Brüder sind, die Kanten und Ecken haben? Wenn jemand dir ein Versprechen gemacht hat und es dich einhält? Der Heilige Geist sagt uns hier, dass er uns einen Frieden geben will, der in allen Situationen herrscht. Die Kolosser hatten noch schwierigere Situationen. Sie wurden verfolgt. Sie mussten Leid tragen. Denken wir an die Gemeinde an die erste Gemeinde. Da kommt ein Paulus und nimmt den Vater gefangen, nimmt die Mutter gefangen, zerstört die Häuser, beraubt sie. Christen in Verfolgung hatten so viel Leid zu ertragen. Könnten sie nicht sagen, guck mal, was ich alles durchleiden muss, ist doch klar, dass ich nach der Welt, nach der Weise der Welt antworte, dass ich ungehalten bin, dass ich mich jetzt mal beschwere, dass ich jetzt mal meinen Unmut rauslassen darf? Hiob sagte das. Aber Gott nimmt es nicht an, Gott akzeptiert es nicht. Er sagt, sieh doch mein Leid, darf ich dann nicht endlich meinen Unmut rauslassen? Aber als er Gott sieht, als er den Herrn sieht, sagt er, ich habe töricht geredet. Ich habe töricht geredet. Und hier sagt Paulus uns durch den Heiligen Geist, der Friede Gottes soll in unserem Herzen herrschen, regieren, König sein. Er will damit sagen, es soll die bestimmende Haltung sein in allen Herausforderungen. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass ich all diese Dinge anschaue in einem neuen Licht. Ich brauche eine Veränderung von Gott. Ich brauche diese Erneuerung vor Gott. Aber ich darf damit rechnen, dass Gott in der Lage ist, mir in jeder Situation einen Frieden zu geben, der herrscht. Der herrscht. Und es ist der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt. Im Philipperbrief sagt Paulus uns, dass wir Gott alle Sorgen und Nöte übergeben sollen und der Friede Gottes wird unsere Herzen beherrschen. Er zeigt damit, dass wir verantwortlich sind, dass der Friede Gottes in unserem Herzen herrscht, indem wir ihm alles abgeben. Das heißt, wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Und genau darum geht es hier, und damit wollen wir heute enden, nämlich dass Gott uns hier herausfordert, auffordert, doch das, was er getan hat, nämlich in Christus Jesus, er hat ihn Mensch werden lassen für uns Menschen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, dass wir an ihm das Ebenbild Gottes sehen und die Herrlichkeit, die ein Mensch hat, wenn er wieder das ist, wozu Gott ihn geschaffen hat. Und sehen, wie er aber für den Ungerechten gestorben ist, um uns zu erkaufen mit seinem Blut und dann auferstanden ist, von Gott auferweckt wurde und zu seiner Rechten gesetzt wurde. Und nun zu sehen, dass wir durch den Glauben mit ihm so vereinigt sind, dass das, was mit Christus geschehen ist, absolut sicher auch an uns geschehen wird. Wir gehen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wir sind auf dem Weg dorthin. Aber nun sehen, das ist, was Gott mit uns vorhat. Warum lässt er uns hier auf der Erde? Aus dem einfachen Grund, damit wir wachsen in der Kenntnis seiner Herrlichkeit und verändert werden in sein Ebenbild, bis wir dann dort ankommen, wo wir ganz so sind wie er. Aber die Praxis, der Alltag wird hier angesprochen. Durch Gottes Macht wirst du nicht von den Dingen dieser Welt bestimmt, sondern erneuert in das Ebenbild deines Meisters. Das ist Gottes Werk an dir, Gottes Werk an deinen Kindern. Mit anderen Worten, dies sind die hochzeitlichen Kleider, die du brauchst. Wenn dir diese Dinge egal sind, dann musst du eins wissen, du gehst nicht zur Hochzeit des Lammes. Du kannst erzählen, du glaubst an Jesus, wenn diese Kleider nicht deine Kleider sind, hast du auch nicht Gottes Gerechtigkeit. Ich rede nicht davon, dass sie in Vollkommenheit bei uns Menschen sind. Aber gerade dann, wenn du sagen kannst, ich bin aber nicht demütig, ich bin nun mal zornig, ich bin nun mal böse, ich will aber nicht vergeben und dich interessiert nicht, was Christus ist und wer er ist, dann betrüg dich nicht selbst. Denn die, die von Gott berufen sind, die werden von ihm erneuert werden. Das soll dich nicht dahin bringen, zu verzweifeln. Das soll dich dahin bringen, zu Christus zu kommen. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Diese Liste, die er sagt, legt nun ab, ist für dich eine Liste, wo du sagst, schau, meine Sünden sind viele. Herr, ich komme zu dir mit meinen Sünden. Ich werde wahr vor dir. Und nun gib mir deine Kleider. Und der Herr gibt uns eine vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber wem er diese Gerechtigkeit gibt, an dem handelt er so, dass diese Gerechtigkeit seine Kraft entfaltet in unserem Alltag. Fortwährend. Fortwährend. Es ist eine fortwährende Erneuerung in das Ebenbild seines Sohnes. Dem Herrn sei Preis und Dank dafür. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater, so loben wir dich und preisen dich für das Heil, das du in deinem Ratschluss gefasst hast in deinem Sohn und für die Herrlichkeit dieses Heils. Wir wollen mit Paulus ausrufen, o Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wer ist dein Ratgeber gewesen? Und wer hat des Herrn Sinn erkannt? O Herr, wir haben nicht das Ausmaß der Herrlichkeit erkannt, das du für uns bereitet hast. Und doch fährst du fort, an uns zu handeln, uns zu segnen und uns zu füllen mit den Gütern des Himmels. Wir danken dir dafür. Aber darum bitten wir dich, vergib uns diese Widerwilligkeit. Vergib uns, wo wir das nicht annehmen, wo wir dir Bosheit zur Last legen, wo wir nach der Weise dieser Welt antworten. Gib uns nun neu die Antwort, die deinem Sohn entspricht. Herr, gib uns, dass wir ihn sehen in all unseren Nöten, damit wir ihm entgegengehen in alle Nöten. Herr, du bist gut. Vollkommen ist dein Tun. Und wir danken dir, dass du mächtig bist, mit allen Dingen fertig zu werden und dass du deine Verheißung gegeben hast, über alles zu wachen, was in unserem Leben geschieht. Darum bitten wir dich, dass dein Friede uns beherrscht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Amen.